Sie hören die Live-Aufnahme einer Predigt von Pfarrer Samuel Schmid. Heute den zweiten Teil dieser Predigt.
Wir machen die Fortsetzung und lesen dazu Psalm 5. Psalm 5, die Verse 1 bis 13. Ein Psalm Davids vorzusingen zum Flötenspiel. Herr, höre meine Worte, merke auf mein Reden. Vernimm mein Schreien, mein König und mein Gott. Denn ich will zu dir beten. Herr, frühe wolltest du meine Stimme hören. Frühe will ich mich zu dir wenden und aufmerken. Denn du bist nicht ein Gott, dem gottloses Wesen gefällt. Wer böse ist, bleibt nicht vor dir. Die Ruhmredigen bestehen nicht vor deinen Augen. Du bist Feind allen Übeltätern. Du bringst die Lügner um. Dem Herrn sind ein Greuel die Blutgierigen und Falschen. Ich aber darf in dein Haus gehen durch deine große Güte und anbeten vor deinem heiligen Tempel in deiner Furcht. Herr, leite mich in deiner Gerechtigkeit um meiner Feinde willen. Ebne vor mir deinen Weg. Denn in ihrem Mund ist nichts Verlässliches. Ihr Inneres ist Bosheit. Ihr Rachen ist ein offenes Grab, mit ihren Zungen heucheln sie. Sprich sie schuldig, Gott, dass sie zu Fall kommen durch ihre Ränke. Stoße sie aus um ihrer vielen Übertretungen willen, denn sie sind widerspenstig gegen dich. Lass sich freuen alle, die auf dich trauen. Ewiglich lass sie rühmen, denn du beschirmest sie. Fröhlich lass sein in dir, die deinen Namen lieben. Denn du, Herr, segnest die Gerechten. Du deckst sie mit Gnade wie mit einem Schild. Amen.
Yeah.
Herr, frühe wollest du meine Stimme hören, frühmorgens will ich mich zu dir wenden und Ausschau halten. Denn du bist nicht ein Gott, dem gottloses Wesen gefällt. Wer böse ist, bleibt nicht vor dir. Die Ruhmredigen bestehen nicht vor deinen Augen. Du bist Feind allen Übeltätern. Du bringst die Lügner um. Dem Herrn sind ein Greuel die Blutgierigen und Falschen. Zwei Aspekte werden hier gezeigt in diesen Versen. Zum einen wird gezeigt, Gott ist heilig und gerecht. Wir haben es nicht mit einem Gott zu tun, der Fünfe einfach gerade sein lässt und denkt, oh, kommt nicht so drauf an, spielt keine Rolle. Wir haben es mit einem gnädigen Gott zu tun, ja, aber auch mit einem heiligen und gerechten Gott, der den Sünder liebt, aber die Sünde hasst. Der, dem gottloses Wesen nicht gefällt, vor dem Menschen, die in Bosheit leben, die böse sind, nicht bestehen können. Und David erwähnt hier einige Punkte, die er selber von seinen Feinden erfahren hat. Gottloses Wesen, gottlos. Gottloses Wesen ist nicht einfach jemand, der jetzt antichristlich eingestellt ist oder ganz böse und feindlich eingestellt ist. Gottloses Wesen, was heißt das? Gottlos. Also dort, wo Gott nicht ist. Wesen, das nicht von Gott geprägt ist. Das nicht mit Gott ist, sondern ohne Gott. Und wir merken, damit sind nicht einfach nur die bösen Menschen gemeint, die überhaupt nichts von Gott wissen wollen. Es kann sogar sein, dass wir gewisse Lebensbereiche haben oder vielleicht gewisse Eigenschaften in unserer Persönlichkeit haben, wo wir gottlos sind. Wo wir nicht den Herrn als König und Herrn anerkennen. Wo wir nicht ihn unser Leben prägen lassen, ihn bestimmen lassen. Das ist Gottlosigkeit. Du bist nicht ein Gott, dem gottloses Wesen gefällt. Jesus Christus möchte voll und ganz in unserem Leben bestimmen und regieren können. Und wir wollen uns prüfen, kann es sein, dass im einen oder anderen Bereich auch bei uns noch Gottlosigkeit da ist. Denn das gefällt dem Herrn nicht. Wer böse ist, bleibt nicht vor dir. Was ist das Gegenteil von böse? Lieb. Und das wird schon genau so ausgedrückt. Entweder böse oder lieb. Das sind die Gegensätze. Wir können nicht böse und lieb gemischt sein. Grundsätzlich aus derselben Quelle kann nicht bitteres und süßes Wasser kommen. Entweder ist unser Herz böse oder lieb. Oder anders gesagt, entweder ist unser Herz von der Bosheit geprägt, gemäß der Bibel, oder von der Liebe geprägt. Jesus sagt, wer nicht für mich ist, ist gegen mich. Wir können auch sagen, wer nicht von der Liebe Jesu Christi erfüllt und durchdrungen ist, fällt unter die Kategorie böse. Wir können noch so gut zu leben versuchen, noch so einen guten Schein wahren wollen. Vor dem Herrn und gemäß seinem Urteil, gemäß seinem Maßstab, sind wir böse, wenn nicht die Liebe Jesu Christi uns erfüllt. Also liebloses Handeln, Reden, Verhalten ist böse. Wer böse ist, bleibt nicht vor dir. Merken wir, wie messerscharf das Urteil Gottes ist. Und denken wir an einen anderen Vers, wo es heißt, Herr, wer kann vor dir bestehen? Wer kann vor dir bestehen? Merken wir, wie sehr wir Gottes Gnade brauchen. Wie sehr wir darauf angewiesen sind, dass er sich unser erbarmt. Und wie wenig wir befähigt und befugt sind, auf andere mit dem Finger zu zeigen. sondern uns bewusst sein müssen, wenn wir mit dem Zeigefinger auf die anderen zeigen, drei Finger schauen auf uns zurück. Wir haben viel mehr selber an Bosheit oder an Lieblosigkeit in unserem Leben, als wir es einfach unseren Mitmenschen vorhalten. Die Ruhmredigen bestehen nicht vor deinen Augen. Ruhmredige, solche, die sich rühmen, solche, die sich selber gut darstellen wollen, in ein besseres Licht rücken wollen, für die wichtig ist, was die Menschen über sie sagen. Ruhmredige bestehen nicht vor deinen Augen. Du bist Feind allen Übeltätern. Übeltäter, das sind Leute, die übel tun, deren Taten übel sind. Was tun wir? Handeln wir übel oder handeln wir gut? Sind wir für unsere Mitmenschen Übeltäter oder Segensträger, Boten des Friedens. Du bringst die Lügner um. Dem Herrn sind ein Greuel die Blutgierigen und Falschen. Du bringst die Lügner um. Wo nicht die Wahrheit, und Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und sagt im hohen priesterlichen Gebet, heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Also wo wir nicht auf dem Herrn und sein Wort ausgerichtet sind, wo nicht der Herr mit seiner Wahrheit uns bestimmt und prägt, da ist die Lüge nicht weit. Und das kann vor dem Herrn nicht bestehen. Du bringst die Lügner um, ein hartes Urteil. Du bringst die Lügner um. Zum Lügner werden wir nicht erst dann, wenn wir notorisch lügen, sondern wenn wir einmal lügen, sind wir schon ein Lügner. Wer bei Rot über die Ampel fährt und von der Polizei erwischt wird, es kommt nicht besser, wenn dem Polizisten dann gesagt wird, ja, aber das habe ich schon häufiger gemacht. Und es kommt auch nicht gut, und es bringt nichts, wenn man sagt, ja, aber das war nicht das erste Mal. Sondern der Polizist wird sagen, jetzt sind sie bei Rot über die Ampel gefahren. Das zählt. Und damit sind sie ein Übertreter der Verkehrsregeln. Und das genügt. Wir werden nicht zum Lügner, wenn wir zigmal lügen, sondern einmal genügt. Du bringst die Lügner um. Wenn wir diesen Maßstab Gottes sehen und uns auf uns selber stützen, müssten wir ganz klar sehen, unsere Gemeinden und Missionen wären praktisch menschenleer, wenn der Herr alle Lügner umbringen würde. Wer kann vor Gott bestehen nach diesem Maßstab? Wir erkennen, wie sehr wir die Gnade Jesu Christi brauchen. Das bedeutet aber nicht zu sagen, ja, die Gnade ist so groß, also wir können sowieso nicht vollkommen leben, also kommt nicht so drauf an. Die Gnade deckt alles zu. Nein, wir wollen in der Wahrheit uns heiligen lassen durch den Herrn, natürlich, unbedingt, aber wir stützen uns dabei nicht auf uns selber. Wir wollen nicht denken, ja, ich bin halt so gut oder ich hab's im Griff und ich bin jetzt halt ein gerechter Mensch, sondern wir wollen in Demut dem Herrn nachfolgen, in Demut auch einander begegnen und nicht unseren Nächsten verurteilen und richten, sondern höchstens unserem Nächsten, bei dem wir sehen, dieser oder jener Punkt stimmt nicht in seinem Leben, ihn darauf hinweisen, schau, prüfe dich vor dem heiligen und gerechten Gott und nimm seine Gnade und Vergebung an. Richte dich aus neu auf den Herrn. Denn du bringst die Lügner um, sagt der Herr.
Warst du schon ein Segen für andere, strömt die Liebe des Herrn durch dein Herz und verkündigst du ihn als den Retter von Sünde und Not aller Welt. Mach mich zum Segen andere hier, mach mich zum Segen, ich fleh drum zu dir, nimm hin mein Leben, dir will ich's geben, mach es zum Segen für andere. Ist nicht ein Segen für andere, der nicht frei ist von Sünde und Bann. Darum willst du den Segen nicht hindern. Gib dich Jesus hin völlig fortan. Mach mich zum Segen für andere hier. Mach mich zum
Dem Herrn sind ein Greuel die Blutgierigen und Falschen. Blutgierige oder Mörder nach anderen Übersetzungen, das sind noch die einen. Hä? Wer von uns ist schon ein Mörder? Niemand, oder? Vielleicht haben wir schon eine Fliege umgebracht, aber sonst, wahrscheinlich hat noch niemand von uns einen Menschen umgebracht. Aber schlechtes Denken, schlechtes Reden macht uns zum Brudermörder, sagt die Bibel. Wer von uns ist ein Mörder? Oder anders gefragt, wer von uns ist kein Mörder? Nach dem Maßstab Gottes. Und Falschen. Falschen? Falsch ist, wenn wir zum Beispiel einen anderen Schein erzeugen, als wirklich ist. Wenn wir etwas vorspielen. Wenn wir heuchelnd uns anders zeigen, als wir sind. Die Blutgierigen und Falschen sind dem Herrn ein Greuel. Wir merken also, wenn wir diese Verse ein klein wenig näher betrachten, was hier David über die Feinde sagt. Er hat die so erlebt, er hat ihre Blutgier ihm gegenüber erlebt. Er hat erlebt, wie sie rumreden, wie sie übel tun an ihm und so weiter. Er sagt das nicht in einer überheblichen Weise, sondern er legt das dem Herrn hin. Und stellt sich gleichzeitig unter seine Gottes große Güte und in seine Gnade. Also wenn wir von Menschen bedrängt werden, wenn wir Unrecht erleiden und so weiter, dann wollen wir nicht wütend werden über diese Menschen und versuchen, vielleicht etwas gegen sie zu unternehmen oder wütend oder vielleicht sogar hassend über diese Menschen zu denken, der Herr möge sie richten und so weiter. Sondern wir wollen vielmehr demütig die Heiligkeit Gottes vor Augen haben und demütig uns selber prüfen, bin ich wahr oder eben auch noch falsch im einen oder anderen Punkt. Bin ich wirklich von der Liebe Jesu Christi erfüllt oder vielleicht auch noch böse im einen oder anderen. Wenn wir dies auch auf unsere zwischenmenschlichen Beziehungen anwenden, wo es nicht unbedingt um Feinde geht, sondern auch einfach um zwischenmenschliche Schwierigkeiten und Probleme im Alltag. Wenn wir diesen Maßstab anwenden, dann bedeutet das, dass wir nicht mehr denken, oh, aber der ist falsch. Oder die hat mir jetzt wirklich böse gehandelt. Sondern dass wir zuallererst auch prüfen, ja, wie ist meine Einstellung ihr gegenüber? Habe ich ihm gegenüber in Wahrheit und Aufrichtigkeit geredet und gehandelt. Das entbindet den anderen nicht seiner Verantwortung. Überhaupt nicht. Aber das lässt mich vor Gott mich selber prüfen, Vergebung selber in Anspruch nehmen und erleben, wo ich sie brauche und in der Gnade leben. Und das wiederum öffnet den Weg, dass der Herr eingreifen und wirken kann. Das öffnet den Weg, dass wir die Macht Gottes erfahren können. Dass er handelt. Es heißt hier, du bringst die Lügner um. Du handelst. Du wirkst. Nicht wir müssen kämpfen. Nicht wir müssen versuchen, die Lügner umzubringen. Sondern der Herr tut's. Wir wollen es ihm hinlegen.
Wohin mit allen deinen Sorgen?
trägst ein Problem im Herzen allein. Groß ist die Angst, dir graut vor morgen, Tage voll Schmerz und traurig sein. Jesus kann allein dir helfen, er allein weiß, was du hast. Nur er alleine kann dich retten aus deiner Dunkelheit und Sündenlast. Bist du entmutigt am Verzagen, weißt nicht wohin mit deiner Not, kannst nicht allein dein Schicksal tragen, findest den Weg nicht hin zu Gott. Jesus kann allein dir helfen, er allein weiß, was du hast. Nur er alleine kann dich retten aus deiner Dunkelheit und Sündenlast. Was ist für dich der Sinn des Lebens, wenn dir am Ende alles bricht? All deine Arbeit war vergebens, weil du verirrt und hilflos bist. Jesus kann allein dir helfen, er allein weiß, was du hast. Nur er alleine kann dich retten aus deiner Dunkelheit und Sündenlast.
Ich aber darf in dein Haus gehen durch deine große Güte und anbeten vor deinem heiligen Tempel in deiner Furcht. Zum einen also die Menschen in Gottlosigkeit, Übeltäter, Lügner und so weiter. David muss sich gar nicht mehr mit diesen beschäftigen. Er ist nicht draußen bei diesen, sondern David sagt, ich aber darf in dein Haus gehen. David ist geborgen in der Gemeinschaft mit dem Herrn, ganz nahe beim Herrn. Ich darf in dein Haus gehen, weil ich so geglaubt habe. Ich darf in dein Haus gehen, weil ich so gekämpft habe. Ich darf in dein Haus gehen, weil ich mich so ganz dir hingegeben habe. Ich darf in dein Haus gehen, weil ich einen so schönen Psalm geschrieben habe. Nein, ich darf in dein Haus gehen, weil ich so fromme Eltern hatte. Ich darf in dein Haus gehen, weil ich alle Regeln befolgt habe. Nein. Ich darf in dein Haus gehen durch deine große Güte. Halten wir das immer uns vor Augen. Durch Gottes Gnade bin ich, was ich bin. Nicht durch mein Verdienst, nicht durch meine Werke. Die Werke folgen ihnen. Es braucht die Werke. Der Glaube ohne Werke ist tot. Ja. Aber nicht die Werke erretten uns oder machen uns fähig, in der Gemeinschaft mit dem Herrn zu leben, sondern durch deine große Güte. Die Tatsache, dass das Werk Jesu Christi vollbracht wurde und ein für allemal gilt. Sein Werk ist es, das uns errettet, sein Erlösungswerk und nicht unsere Werke. Aber wenn wir sein Werk erkannt, angenommen, für uns persönlich in Anspruch genommen haben, als erlöste Leben, dann folgen uns auch die Werke. Dann werden wir zu Tätern des Wortes und nicht nur Hörer allein, natürlich. Aber dies nicht aus einem Hyperaktivismus heraus, ich muss, ich muss, ich muss, sondern ich darf. Ich darf in dein Haus gehen. Durch deine große Güte, aus der Gemeinschaft mit dem Herrn heraus und anbeten vor deinem heiligen Tempel in deiner Furcht. Gottesfürchtig vor deinem heiligen Tempel anbeten. Das Leben von David, also die Realität, die Situation von David, war nicht mehr geprägt von den ruhmredigen, lügenden, blutgierigen, falschen, sondern von Anbetung. Von Anbetung aus der Gemeinschaft mit dem Schöpfer. Von Anbetung, von Dankbarkeit, neutestamentlich gesprochen, aus der Gemeinschaft mit unserem Erlöser und Herrn Jesus Christus heraus. Herr, leite mich in deiner Gerechtigkeit. Um meiner Feinde willen, ebne vor mir deinen Weg. Denn in ihrem Munde ist nichts Verlässliches. Ihr Inneres ist Bosheit. Ihr Rachen ist ein offenes Grab. Mit ihren Zungen heucheln sie. Sprich sie schuldig, Gott, dass sie zu Fall kommen durch ihre Ränke. Stoße sie aus um ihrer vielen Übertretungen willen. Denn sie sind widerspenstig gegen dich, oder? Denn sie haben sich gegen dich empört. Wir spüren hier die Not und Bedrängnis, in der David war. Die war groß, die war real, die war da. Und David blendete das nicht einfach aus. Er sagt es dem Herrn. Aber er bittet den Herrn, Herr, leite mich in deiner Gerechtigkeit. Er bittet den Herrn um seine Leitung in der Gerechtigkeit. Aus der Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Aus der Tatsache, dass Jesus Christus uns gerecht gemacht hat, durch sein Blut gereinigt hat von aller Schuld. Wir gerechtfertigt sind. Aus dieser Tatsache heraus kann und will der Herr uns leiten. Soll es unser Anliegen sein, dass wir eben aus der Gerechtigkeit vor Gott heraus geleitet werden. Leite mich in deiner Gerechtigkeit. Um meine Feinde willen, wegen meinen Feinden. Also nicht auf die Feinde konzentriert, sondern auch im Blick auf die Feinde stützt sich David einfach auf die Gerechtigkeit vor Gott. Und ruft den Herrn an um seine Leitung.
Mein Versprechen löste ich nicht ein. Fromme Worte so vertraut, hab ich allzu oft gebraucht. Hilf mir, Herr, lass mich kein Heuchler sein. Jesus, leite mich mit deinen Augen. Ich will gehen, weil du mich gehen heißt. Doch weil meine Kräfte nicht viel taugen, deinen starken Geist. Nur in deiner Kraft will ich es wagen. Ohne dich gelingt der Auftrag nicht. Doch weil du mich sendest, will ich sagen, Jesus, ich will gehen.
ich staune über dich, unverändert hältst du mich. Ich versage, aber du bleibst treu. Unvergleichlich, wie du liebst, wie du mir die Schuld vergibst. Voller Dank erbitte ich es neu. Jesus, leite mich mit deinen Augen. Ich will gehen, weil du mich gehen weißt. Doch weil meine Kräfte nicht viel taugen, bitte ich um deinen starken Geist. Nur in deiner Kraft will ich es wagen. Ohne dich gelingt der Auftrag nicht. Doch weil du mich sendest, will ich sagen, Jesus, ich will gehen, sende mich.
Ebne vor mir deinen Weg. Er bittet den Herrn, dass der Weg geebnet wird. Und es heißt hier nicht, ebne vor mir meinen Weg. Ebne vor mir den Weg, den ich mir wünsche. Ebne vor mir den Weg, den ich mir vorgenommen habe. Ebne vor mir den Weg, der mir am logischsten erscheint, der mir am besten erscheint. Ebne vor mir den Weg, der am geradesten ist, sondern ebne vor mir deinen Weg. Wir merken hier die Einstellung von David. David ist bereit, den Weg des Herrn zu suchen und zu erkennen. Und diesen Weg zu gehen. Es genügt nicht, wenn wir einfach sagen, ebne vor mir den Weg. Sondern es ist wichtig, dass wir den Herrn bitten, ebne vor mir deinen Weg. Und damit sagen, Herr, ich bin bereit, deinen Weg zu gehen. Leite mich in deine Gerechtigkeit. Vielleicht ist der Weg, den der Herr für uns bereit hat, der sein Weg für uns ist, ein schwieriger. Vielleicht ein Weg mit vielen Schmerzen. Vielleicht ein Weg mit viel Leiden. Vielleicht ein Weg mit Unverständnis. Vielleicht ein Weg mit feindlichen Angriffen. Vielleicht ein Weg in Einsamkeit. Wir wissen es nicht unbedingt. Aber wir können getrost und sicher sein, wenn es sein Weg ist für uns. Dann kommt's gut. Dann können wir uns freuen im Herrn und werden das Ziel erreichen. Wenn wir unsere eigenen Wege gehen, dann erreichen wir das Ziel nicht unbedingt. Oder vielleicht nur mit schmerzlichen Umwegen, bis der Herr uns wieder korrigiert und uns auf seinen Weg zurückführt. Aber wenn wir den Herrn bitten, dass er seinen Weg uns ebnet, dann kommt's gut. Dann wird es heilsam uns sein. In der Beschreibung, wir streifen das nur kurz, in der Beschreibung, die David hier über seine Feinde gibt. In ihrem Mund ist nichts Verlässliches. Ihr Inneres ist Bosheit. Ihr Rachen ist ein offenes Grab. Ein offenes Grab, wo der Tod herrscht. Wo der Tod herauskommt, nicht Leben. Mit ihren Zungen heucheln sie, nicht die Wahrheit. Wie schnell passiert das? Dass man nicht verlässlich ist. Dass man sich nicht verlassen kann. Sind wir verlässlich? Ist in unserem Mund Verlässliches oder nicht? Ist unser Ja ein Ja und unser Nein ein Nein? Kann man sich auf uns verlassen? Ist unser Inneres von Gedanken des Friedens geprägt, von der Liebe Jesu Christi, von der Liebe oder vom Bösen? Womit beschäftigen wir uns? Was prägt und treibt uns herum? Kommt aus unserem Rachen, aus unserem Mund, aus unserem Reden Leben? Bringen wir das Wort des Lebens den Menschen? Oder ist in unserem Rachen der Tod, ein offenes Grab? Sind wir Lebensbringer oder Todesboten? Mit ihren Zungen heucheln sie. Wofür brauchen wir unsere Zungen? Um die Wahrheit des Evangeliums weiterzugeben? Oder um zu heucheln, heucheln etwas vorzuspielen, einen anderen Eindruck zu erwecken. mit ihren Zungen heucheln sie. Was hier über Menschen, die fern von Gott leben, gesagt wird, sollte uns sehr nachdenklich machen und sehr betroffen machen, denn wie schnell wird auch unter Christen geheuchelt? Und wie viel wird geheuchelt? Und wie schnell kommen auch wir selber in den Bereich, wo wir vielleicht plötzlich ein wenig heucheln oder nicht ganz aufrichtig sind und so weiter. Wir brauchen Vergebung. Wir brauchen Gnade. Wir brauchen Gottes Erbarmen. Was uns von Heuchlern angetan wird, und wir alle haben, so bin ich überzeugt, schon Heuchler erlebt in unserem Leben. Wir alle haben schon die Erfahrung gemacht, dass wir uns auf Leute nicht verlassen können. Wir alle haben schon die Erfahrung gemacht, dass uns Bosheit entgegenschlägt. Wie gehen wir damit um? Lasst es uns dem Herrn hinlegen. Er wird mit diesen Menschen fertig, nicht wir. Es ist nicht unsere Sache. Denn sie sind widerspenstig. Vers 11. Stoße sie aus um ihrer vielen Übertretungen willen, denn sie sind widerspenstig gegen dich. Sie sind widerspenstig und hier achten wir auf ein bestimmtes Wort, gegen dich. Sehr häufig meinen wir, wenn wir Unrecht erleben, das ist gegen uns, das ist gegen mich gerichtet. David erkennt hier, sie sind widerspenstig gegen dich. Wenn wir das erkennen, dass das eigentlich ein Ausdruck der fehlenden Gemeinschaft oder der Situation, die nicht in Ordnung mit Gott ist, und diesen Menschen, dann können wir das abgeben. Solange wir immer meinen, es ist gegen mich, gegen uns gerichtet, sind wir in Gefahr, menschlich zu kämpfen, uns zu wehren und so weiter. Und das treibt uns umher, macht uns unruhig. Wenn wir aber erkennen, diese Menschen sind ja widerspenstig gegen dich, Herr, dann können wir die Sache ihm abgeben. Dann können wir das ihm überlassen. Dann müssen wir nicht mehr selber kämpfen und beschäftigt es uns und greift es uns so sehr an. Und wir beschäftigen uns ständig in unserem Denken, was uns wieder an Unrecht getan wird, wie die Menschen wieder gegen mich sind und das ist wieder gegen mich und das ist wieder gegen mich. Das ist ein Zeichen davon, wenn wir so denken, dass wir noch sehr auf uns selber ausgerichtet und egozentrisch sind. Wie wichtig ist es zu erkennen, Herr, sie sind ja widerspenstig gegen dich. Und hier gilt auch, der Herr wird für uns streiten. Der Herr wird für euch streiten und ihr sollt stille sein. Wenn wir erkennen, sie sind widerspenstig gegen dich, Herr, lassen wir doch den Herrn streiten und seien wir stille. Kommen wir innerlich zur Ruhe.
Oh.
wie in Vers 12 und 13 dann geschrieben steht, lass sich freuen alle, die auf dich trauen. Ewiglich lass sie rühmen, denn du beschirmst sie. Fröhlich lass sein in dir, die deinen Namen lieben. Denn du, Herr, segnest die Gerechten, du deckst sie mit Gnade wie mit einem Schild. Die Konsequenz? Freude. Freude und Ruhm für den Herrn. Fröhlich sein. Und wie kommen wir zu dieser Freude? Oder anders gesagt, wie ist unser Leben dann geprägt? Wir kommen wieder zum Morgen zurück, wenn wir die Entscheidung getroffen haben. Frühmorgens will ich mich zu dir wenden. Wie geht's dann weiter? Wir wenden uns zum Herrn, sagen ihm, was uns beschäftigt und bewegt und legen es bei ihm ab und richten uns neu auf ihn aus, indem wir sagen, Herr, ich vertraue dir. Lass sich freuen alle, die dir vertrauen, die auf dich trauen. Also meine Aufgabe ist es dann nicht mehr, mich mit den Schwierigkeiten und Nöten und Problemen und Sorgen des Tages zu beschäftigen, befassen, unruhig zu werden, schon bevor ich vielleicht anfange, in den Tag zu gehen, einen riesen Kopf habe und auch ein schwereres Herz, sondern ich freue mich im Herrn, weil es keine Schwierigkeiten gibt. Nein, aber weil ich ihm vertrauen kann, weil keine widerspenstigen und boshaften Menschen mehr mir begegnen? Nein, aber weil der Herr mich liebt und ich in ihm geborgen bin. Lass dich freuen alle, die auf dich trauen. Ewiglich lass sie rühmen, denn du beschirmst sie. Der Herr beschirmt uns. Er beschirmt uns. In ihm sind wir geschützt und geborgen. Was brauchen wir mehr? Fröhlich lass sein in dir, die deinen Namen lieben. Auf Jesus Christus, neutestamentlich gesprochen, ausgerichtet, seinen Namen lieben, ihn vor Augen haben. Wir konzentrieren uns nicht mehr auf die Bosheit und auf die Schwierigkeit oder auf unser Versagen und auf unser Nichtgenügen, auf unsere Schwachheit, sondern auf seine Gnade, auf seine Liebe. Und antworteten ihm, lasst uns ihn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt, die deinen Namen lieben. Denn du, Herr, segnest die Gerechten, du deckst sie mit Gnade wie mit einem Schild. Hier ist noch einmal die Zusammenfassung von all dem, was wir in diesem Psalm gesehen und erkannt haben. Ganz pointiert ausgedrückt. Du, Herr, bist derjenige, der all das tut. Du, Herr, segnest. Du deckst. Der Herr ist es, der segnet. Er ist es, der eingreift. Er ist es, der Herr ist. Du, Herr, segnest die Gerechten. Wer kann vor Gott bestehen? Wer kann gerecht vor ihm sein? Wir haben es vorhin gesehen in der Beschreibung. Wie sehr brauchen wir seine Gerechtigkeit? Die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt, aus Gnade, nicht aus uns selbst. Nicht, weil wir vor Gott bestehen können, nicht, weil wir Werke haben, sondern weil das Erlösungswerk Jesu Christi gilt. Wir sind nicht einfach heilig, gerecht, unsträflich und perfekt, sondern wir sind gerecht gesprochen, gerecht gemacht durch Jesus Christus. Durch das, was er am Kreuz für uns verbracht hat, die vollkommene, ewig gültige Erlösung. Deshalb sind wir in den Stand der Kinder Gottes versetzt, in den Stand der Gerechten. Du segnest die Gerechten. Du deckst sie mit Gnade, wie mit einem Schild. Du deckst sie mit Gnade. Das zeigt gerade, die Gerechten sind nicht einfach gerecht aus sich selber. Sind sie Gerechten? Jemand, der gerecht ist, braucht er noch Gnade? Rein theoretisch müsste man doch sagen, nein, der ist ja gerecht, das ist schon alles perfekt. Oder? Aber eben nicht. Sondern wir sind gerecht gemacht durch Jesus Christus. Und wir brauchen seine Gnade. Du deckst sie mit Gnade wie mit einem Schild. Wir brauchen täglich Jesu Gnade. Wir sollen in der Gnade leben. Wir sollen aus der Gnade herausleben.
Ich rühm die Gnade wunderbar, die mich den Sünder fand, der ich ein Feind des Kreuzes war, bis Gott in Todesnacht will Gnade Führer sein. Sie hat mich treu hindurchgebracht und Gnade
Wie wunderbar, diese Zusage, du deckst sie mit Gnade wie mit einem Schild. Also ganz geborgen, ganz geschützt. Es gibt in den verschiedensten Bereichen, gibt es Schilde, gibt es Schutz, das gibt es auch heute. Heute wird da etwas weniger darüber gesprochen, weil nicht ganz so aktuell im Moment, aber vorhanden. Wir denken zum Beispiel an die letzten Kriege im Golf, die Irakkriege, die Golfkriege und so weiter, wo beispielsweise von Iran und von Irak aus damals von Saddam Hussein Geschosse, Raketen auf Israel abgefeuert wurden. Israel hatte mit den Amerikanern zusammen ein Schutzschild aufgebaut. Das heißt, über ihrem Luftraum ein Schutzschild. Wenn eine feindliche Rakete fliegt, dann starten die Abwehrraketen und neutralisieren sie, noch bevor sie eine Gefahr darstellen könnte, noch bevor diese feindliche Rakete einschlagen könnte. Die Bevölkerung hat von dem nicht so viel mitgekriegt, aber sie wussten, auch wenn Hussein da Raketen schießt, wir haben ein Schutzschild. Das wurde in jenen Jahren kräftig auf- und ausgebaut, genau aus diesem Grund. Wir haben noch einen viel größeren Schutzschild. Wenn der Feind seine Pfeile schießt, feurige Pfeile schießt oder todbringende Raketen auf uns abfeuert, du deckst sie mit Gnade wie mit einem Schild. Jesu Gnade ist da, die uns deckt, die uns schützt, die die feindlichen Angriffe neutralisiert und abwehrt. Es ist nicht einfach unser Glaube, der uns deckt. Es ist nicht unser Wollen und Wirken, das uns zudeckt, sondern es ist Gottes Gnade. Was bedeutet das? Wenn ich zum Beispiel plötzlich in einer Lebenskrise bin und Zweifel habe. Oder wenn ich nicht die Werke bringe, die ich eigentlich möchte, wenn ich versage, dann müssen wir nicht daran zweifeln, dass der Herr uns liebt, dass der Herr uns beisteht, dass er uns schützt. Sondern wir dürfen gewiss sein, der Herr mit seiner Gnade ist da. Er ist treu, auch wenn ich untreu bin. Das ist keine Einladung zum Untreuwerden. Aber das gibt uns die Gewissheit, die gilt. Die Gewissheit ist nicht an unsere Person geknüpft, sondern an die Person Jesu Christi. Die Gewissheit der Neugeburt, die uns durch den Heiligen Geist gegeben wird, der Geist Gottes, der unserem Geist Zeugnis gibt, dass wir Gottes Kinder sind. Diese Gewissheit ist nicht an unsere Person einfach geknüpft in dem Sinn, dass es einfach an uns liegt. Natürlich, wir sollen Ja sagen. Es gilt, von Neuem geboren zu werden. Ja. Aber in den verschiedensten Lebenssituationen, Jesu Gnade ist da. Auch wenn wir versagen. Er beschirmt uns. Er deckt uns. Lasst uns einfach ihm vertrauen. Ihn von ganzem Herzen lieben. Lass dich freuen, alle, die dir vertrauen. Ewiglich lass sie rühmen, denn du beschirmst sie. Fröhlich lass sein in dir, die deinen Namen lieben. Denn du, Herr, segnest die Gerechten. Du deckst sie mit Gnade, wie mit einem Schild. Und in dieser Gewissheit können wir vorwärts gehen. Zuversichtlich und getrost, was auch immer kommt, weil Jesus da ist, weil sein Wort gilt. Wir kommen zum Anfang zurück. Herr, ich will zu dir beten. Ja, ich will. Dieses ist die Initialzündung, das braucht's. Morgen früh beim Aufstehen mit den Sorgen. Ja, ich will. Ich will zu dir beten. Ich will alles dir hinlegen. Ich will mich unter deine Gnade stellen. Ich will dir ganz vertrauen und mein Leben dir ganz hingeben. Wir beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du dich ganz für uns gegeben hast, dass du dein Leben für uns gelassen hast, dein Blut vergossen hast aus Liebe zu uns. Wir preisen dich, Herr Jesus Christus, dass du nicht eigene Ziele und Wünsche verfolgt hast, sondern alles hingegeben hast aus Liebe. Damit wir gerettet werden, gerecht gemacht werden können, das ewige Leben empfangen. Hab herzlichen Dank dafür. Bitte lass uns dich vor Augen haben, lass uns deine Liebe und Güte vor Augen haben, in deiner Gnade leben. Und auch bei allem, was auf uns zukommt, auch bei allen Schwierigkeiten und Nöten, die uns begegnen können, bei allen feindlichen Angriffen und Ungerechtigkeiten und schwierigen Lebenslagen. Bitte, Herr, lass es alles uns dir ablegen, dir anbefehlen. Ja sagen zu deinem Weg und bereit sein, mit dir zu gehen. Und danke für die Gewissheit, dass du uns mit deiner Gnade wie mit einem Schild beschirmst und uns sicher zum Ziel führst. Dafür wollen wir dich preisen, dir danken und uns freuen und fröhlich auf dem Weg mit dir gehen. Amen.
Gott.